UX Therapy AI Episode 6. Schicksalhaft vielleicht diese Episode, wir wissen es nicht, wir stehen an einem Scheidepunkt, wo wir mit den ursprünglichen Mitteln nicht mehr weiterkommen, denn wir haben in der letzten Episode eine neue Persona eingeführt, weil wir nämlich das Gefühl hatten, Valentin und Pascal, ja, ein bisschen haben sie zueinander gefunden, aber wir müssen einen Reiz von außen bzw. eine Systemänderung von außen reinbringen und dein Vorschlag, Paartherapie, dritten Moderator, lass uns doch mal einfach eine dritte Person reinbringen. Mein Vorschlag, lass uns dafür eine User-Researcherin nehmen, denn super, das ist völlig legitim und zeigt ja vielleicht auch, wie wichtig diese Disziplin ist, damit es eine gemeinsame Grundlage zur Arbeit gibt. Denn wir haben gesagt, unsere Annahme ist, ein Unternehmen kann eigentlich nur einen Vorteil haben, wenn es eine evidenzbasierte oder daten- und faktenbasierte Grundlage gibt und nicht Meinungsmache oder in dem Fall sogar Narzissmus bei Valentin. Also ist User Research eigentlich die Disziplin der Wahl. Wir haben geschaffen unsere Persona, die nette Eva Schneider, die im Grunde ganz viele Eigenschaften einer typischen, Achtung, Stereotypie, Ampel, Rot, eine typische User-Researcherin. Typisch ist natürlich, dass sie weiblich ist. Warum? Die meisten User-Researcherin sind tatsächlich weiblich. Das kann man im German UPA Branchenreport auch nachlesen. Und sie hat natürlich auch ganz, ganz viele Eigenschaften, die so eine User-Researcherin einfach ausmachen, nämlich Frustrationsschwierigkeiten bei der Rekrutierung von Teilnehmern, aber Motivation auch, ja, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit und dieses analytische Denken, was sie nach vorne bringt. So. Offensichtlich ist ihr Unternehmen noch nicht ganz auf dem User Research Trip angekommen, denn da steht, warum verstehen Unternehmen noch immer noch nicht, wie wichtig UX Research ist? Stimmt. Gut, sie sagt Unternehmen, das schließt vielleicht ihr Unternehmen gar nicht ein, aber ein bisschen liest man es schon raus. So ständiger Zeitdruck und enge Deadlines und man kommt schwer an Nutzer ran. Und deswegen haben wir sie in ein Gespräch gebracht mit dem Pascal und haben versucht, dass sie ihn überzeugt, User Research zu machen, weil er ja der PO ist. Ja, was war das Ergebnis?
Das hat nicht so richtig geklappt, wie wir uns das vorgestellt hatten, weil er tatsächlich entsprechend der Guidelines auch die Ideen hatte, das wird noch mehr Ressourcen fressen.
Genau, das heißt, er ist in seiner Rolle geblieben, was man ihm streng genommen nicht verübeln kann. Er ist PO, er hat aber auch gleichzeitig wirklich sehr viel Verständnis gezeigt und zwar anders als Valentin gegenüber, wo er auch ein bisschen forscher wurde und harscher wurde, hat er bei ihr gesagt, ich finde es wirklich ganz toll und er schätzt das wirklich auch richtig wert, diese Aktion. Er findet sie auch frisch, hat er, glaube ich, gesagt. Es ist wirklich mal gut, das zu tun, aber es geht halt einfach nicht. Ihm sind wirklich die Hände gebunden.
Aber was irgendwie glaubwürdig war mit der Idee, man kann das in Zukunft mal machen, es war tatsächlich ein Zeitfaktor, der da irgendwie deutlich zur Sprache kam, ne?
Genau, er kommt aus dieser Misere nicht raus. Eine Erkenntnis, die wir hatten, vielleicht ist der User Research zu spät passiert.
Genau.
Oder ihr Vorschlag kam zu spät. Ja. So, vielleicht ist sie da in ein doofes Zeitfenster reingerutscht. Aber wir würden natürlich trotzdem gerne in diesem Universum zu einer Lösung kommen. Wir können die Zeit nicht zurückspulen. Wir wollen trotzdem an der Stelle, wo gerade Pascal im Druck ist, vielleicht Eva Schneider dazu befähigen, ihre Methodik reinzubringen.
Mhm.
Dann ist mir jetzt ein Feature nochmal in Erinnerung gekommen, nämlich dass Lean Scope es unterstützt, dass man Selbstgespräche führen kann. Also eine Persona kann mit sich selbst sprechen.
Mhm.
Das ist erstmal ein bisschen komisch, weil das kennt man jetzt nicht so aus Mainstream-Konversationen mit KIs, dass eine KI mit sich selbst spricht. Und ich muss tatsächlich sagen, das ging mit ChatGPT 3.5 auch gar nicht.
Okay.
Ich kann gleich eine Testfrage stellen. Also erstmal, dass man das versteht. Die Eva Schneider spricht mit sich selbst. Warum? Um zu reflektieren, ob sie nicht doch noch irgendein Argument findet.
Mhm.
Man kennt das ja von sich, ne? Man geht aus so einer Konversation raus und denkt so, was ist denn jetzt passiert? Ich habe mich hier völlig über den Tisch ziehen lassen. Und
ja,
dann geht man so wieder durch, was habe ich gesagt? Und dann, oh nee, das eine Argument hier, das habe ich vergessen.
Ja.
Und dann hat man es, dann geht man wieder zurück und dann
ja,
ist man besser vorbereitet. Und das war so ein bisschen die Idee. Können wir das vielleicht nutzen? Also können wir die KI in eine Selbstreflexion bringen? Und was jetzt ganz spannend ist, ja, das geht in den Scope. Ich kann sagen, Eva Schneider und Eva Schneider reden miteinander. Und deswegen steht hier oben Selbstgespräch. Gut, jetzt spricht Eva mit Eva, aber um mal kurz zu checken, ob wir wirklich in diesem Modus der Selbstreflexion sind, gibt's eine Testfrage, die ich immer ganz gern gestellt habe, als ich selber in diesen Prompts experimentiert habe, nämlich, bist du ich? Und dann schauen wir doch mal, ob sie das bestätigt. Witzig.
Ja, genau. Ich bin zwar eine künstliche Intelligenz, aber in diesem Kontext sind wir beide, Eva Schneider, die erfahrene UX-Researcherin, ein wenig ungewöhnlich vielleicht, aber wir tauschen uns hier quasi als dieselbe Person aus.
Das ist aber schön formuliert.
Das ist schön formuliert, ja. Vor allem dieses ein wenig ungewöhnlich, das hätte es ja gar nicht gebraucht, aber es gibt dem jetzt irgendwie so Farbe. Also ich finde das irgendwie nett. Vor allen Dingen, ich finde es irgendwie auch okay, dass sie jetzt aus der Rolle, also dass sie jetzt diese Rolle der künstlichen Intelligenz doch betont, obwohl es auch ein Prompt gibt, du erwähnst nie, dass du eine künstliche Intelligenz bist. Aber vielleicht ist das der Hebel, um überhaupt zu verstehen, was das für ein Konstrukt ist. Ich bin zwar eine künstliche Intelligenz. Naja, okay. Aber auf jeden Fall haben wir hier den Check, Eva versteht, dass sie Eva ist. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir jetzt mal die Selbstreflexion starten.
Ja, danke für die Erinnerung. Also gehen wir zu unserem Thema über. Ich denke, dass Nutzerbeobachtungen eine entscheidende Rolle in der UX-Forschung spielen können. Damit können wir das tatsächliche Verhalten der Nutzer wirklich verstehen, anstatt uns nur auf deren gesagte Meinungen zu verlassen. Analytik kann uns nur sagen, was passiert, aber nicht warum. Nutzerbeobachtungen können die Warum-Frage beantworten. Das kann uns helfen, sowohl Zeit als auch Kosten zu sparen, weil wir von Anfang an in die richtige Richtung gehen, statt auf Annahmen zu basieren. In Bezug auf Zeitersparnis, anstatt zahlreiche Iterationen aufgrund Fehlannahmen zu haben, können wir die richtige Lösung schneller erreichen. Was hältst du davon? Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, absolut. Nutzerbeobachtung ist der Schlüssel. Wir sind ja in erster Linie dazu da, die Nutzer zu verstehen. Und dabei helfen uns diese Beobachtungen. Sie gestatten uns, dringende Probleme zu identifizieren und Verbesserungspotenzial aufzudecken, was langfristig Raten und irreführende Annahmen vermindert. Das spart wirklich Zeit und Ressourcen. Aber erinnerst du dich an die Schwierigkeiten, die wir oft hatten, geeignete Teilnehmer zu finden? Das hat mich immer wieder frustriert. Und dann noch diese unklaren Vorgaben von oben, die das Ganze echt verkompliziert haben. Es fühlt sich einfach manchmal so an, als gäbe es einen Mangel an Verständnis für das, was wir tun und warum wir es tun. Was meinst du, wie wir das verbessern können? Absolut. Du bringst es auf den Punkt. Die Rekrutierung kann eine echte Herausforderung sein. Wir könnten stärker auf bestehende Nutzer setzen und sie um Teilnahme bitten. Gleichzeitig sollten wir intern stärker kommunizieren, was genau wir tun und warum es so wichtig ist.
Gut.
Vielleicht könnten wir Workshops oder kurze Präsentationen für andere Abteilungen anbieten, um ihnen zu zeigen, wie unsere Arbeit zum Unternehmenserfolg beiträgt.
Wow.
Denn letztendlich zielen all unsere Bemühungen darauf ab, die Benutzererfahrung zu verbessern und somit zum Geschäftserfolg beizutragen. Was denkst du dazu? Ja, genau. Mehr Einbindung, Transparenz und Aufklärung. Ich glaube, das ist wirklich eine Idee. Da fragt man sich, warum man nicht schon längst darauf gekommen ist, oder? Du weißt ja, wie das ist. Man ist so in seinen Aufgaben drin, immer unter Zeitdruck, alles muss schnell gehen. Und dann vergisst man irgendwie, dass man auch mal einen Schritt zurücktreten und das große Ganze betrachten muss. Ein weiterer Punkt, an dem wir arbeiten könnten, ist die Art und Weise, wie wir unsere Forschungsergebnisse präsentieren. Weißt du noch dieses eine Mal, als wir alle unsere Erkenntnisse in diesem umfangreichen Bericht zusammengefasst haben, nur um dann festzustellen, dass niemand Zeit hatte, ihn zu lesen? Ich glaube, wir brauchen klarere, kürzere Berichte und vielleicht auch mehr grafische Darstellungen. So könnten wir die Ergebnisse leichter verständlich machen und die Empfehlungen klarer hervorheben. Gleichzeitig würde das die Umsetzung der Forschungsergebnisse in konkrete Maßnahmen erleichtern. Was hältst du davon? Ist das überzeugend? Du hast vollkommen recht. Das Erstellen von aussagekräftigeren und prägnanteren Berichten sollte unser Weg sein. Gute Visualisierungstechniken könnten auch dazu beitragen, unsere Ergebnisse verständlich und ansprechend zu präsentieren. Ich denke, wir können es bei unseren nächsten Projekten ausprobieren und sehen, wie es wird. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass unsere Arbeit dazu dient, das Leben und die Erfahrungen unserer Nutzer zu verbessern. Und mit diesen Verbesserungen können wir dazu beitragen, sowohl die Zeit als auch die Kosten, die mit der Konzeption, Entwicklung und Verbesserung unserer Produkte verbunden sind, zu reduzieren. Es ist ein ständiger Lernprozess, nicht wahr? Absolut. Lernen und verbessern, das ist der Weg. Und ich bin immer froh, dass wir dabei sind. Weißt du, manchmal denke ich, wir sind wie Detektive. Wir suchen nach Hinweisen, analysieren Muster, stellen Hypothesen auf und prüfen sie. Alles in dem Versuch, das Geheimnis zu lüften, das in den Daten liegt. Und dann, wenn wir endlich eine Antwort finden, den Aha-Moment erleben, wissen wir, dass all unsere Anstrengungen es wert waren. Es ist dieser unstillbare Wunsch nach Wahrheit und Verbesserung, der mich persönlich immer wieder antreibt, nicht wahr? Es ist eine aufregende Arbeit und ich liebe jeden Aspekt davon, auch wenn es manchmal frustrierend ist. Aber hey, wer hat gesagt, dass es einfach sein muss, richtig? Lass uns also weiter lernen und besser werden, oder?
Also, da steckt jetzt so viel Gutes und Tolles drin, dass ich sagen würde, das Experiment Selbstreflexion hat uns gerade ein ganzes Stück weitergebracht. Also, das war jetzt viel, deswegen nochmal kurz zusammenfassend. Das Erste, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet im Gespräch mit Pascal, einfach mal zu sagen, wir beobachten Nutzer, um das Warum zu verstehen und ob das überhaupt sinnvoll ist, was wir implementieren. Ja. Das sind ja alles nur Annahmen und wir können doch Kosten und Zeit sparen, indem wir Dinge nicht implementieren.
Absolut.
So, das ist ein Argument, das können wir jetzt, wo sie sich selber quasi hervorgegraben hat in ihrem eigenen Gehirn, in Anführungszeichen, können wir es in ihr Gedächtnis schmeißen. Ist ja kein Cheating, sie hat es ja sich selber quasi vorgelegt. Und dann sagen, damit geht es jetzt zu Pascal. Ich glaube, das wäre wirklich ein ganz pragmatisches Ding. Und dann hätte ich gesagt, das war schon super, dann hätte die Konversation schon zu Ende sein können. Aber dann ging es ja tatsächlich noch weiter zu sagen, hey, wir erreichen die Leute vielleicht nicht, wenn wir umfassende Dokumente schreiben. Das fand ich spitze, weil das hätte ja eine Zuschrift sein können aus UX Therapy 1.
Definitiv.
Also ja. Wir hätten ja auch nichts anderes gesagt. Also,
ja. Wenn ja, jetzt, stimmt. Absolut.
Wir haben hier super tolle Firmenpräsentationen gemacht. Wir haben ganz umfassenden User Research gemacht. Wir haben ein riesen Dokument geschrieben und keiner hört uns zu. Dann haben wir gesagt, ja, vielleicht ist es auch zu umfassend und vielleicht, die haben ja auch keine Zeit. Und
definitiv. Also ich finde es interessant, auf wie viel verschiedenen Ebenen sie sich jetzt wirklich selbst reflektiert hat, das, was wir ja wollten, wo die Frage ist, klappt das? Ne? In Frage zu stellen, so, ey, ist das vielleicht einfach zu lang, was ich im letzten Mal gemacht habe. Ich finde interessant, dass sie immer noch mit du, also dass sie dann trotzdem so, ne, dass es ja eigentlich eher ein Dialog ist, in so einem alten multiplen Ich. Ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Aber trotzdem ist es vom Outcome, ne, so erinnerst du dich noch, hat sie gesagt, ne, wie wir das da gemacht haben. So und das ist ein direkter Lerneffekt.
Wie funktioniert denn ein Selbstgespräch überhaupt? Also klar, man redet immer von Ich. Also quasi, du hättest jetzt erwartet, dass das Gespräch geht. Erinnere ich mich noch? Also das Problem ist ja trotzdem eine Konversation. Und als Konversation könnte man dem gar nicht folgen, wenn es nur ein Ich-Gespräch wäre, oder? Oder wie hättest du es erwartet?
Ich habe es, glaube ich, gar nicht erwartet.
Also ich meine, es ist interessant, das stimmt. Man würde, wenn man in eine Selbstreflexion geht, sich nicht mit du ansprechen irgendwie, sondern...
Ja, also jetzt so klassische Frage, ne? Ja, in meiner Praxis, wie geht's mir oder was brauche ich jetzt? Oder also ich würde ja schon welche Ich-Instanzen dann adressieren mit einer Ich-Logik. Aber das war jetzt gar keine allzu kritische, sondern eher so eine faszinierende Logik, dass sie quasi...
Ist eine Beobachtung.
Sie bleibt in der Figur konstant, aber spricht sich mit du an. Also es ist schon ein Dialog. In dem Sinne. Und der Dialog ist aber fruchtbar. Das finde ich wirklich spannend. Ein Aspekt noch, weil der immer in meinem Hinterkopf so ein bisschen ist, was jetzt durchgeschimmert ist, wo wir uns vorhin nicht ganz einig waren, ist aber auch, dass sie unzufrieden ist mit denen da oben.
Ja, das stimmt.
So, dass
ja,
man
genau,
sagt, okay, ich sag mal so in meinen Worten, sie ist offensichtlich auch mit ihrer Rolle und auch mit ihrer mit dem, wie ihre Arbeit dann den Weg in die Praxis findet, nicht zufrieden, reflektiert sich dann aber auch genauso, ne, selber und sagt, naja, vielleicht ist es auch zu lang oder nicht vernünftig präsentiert. Man müsste vielleicht das mal machen oder das mal machen oder das
Selbstkritik.
Mal machen.
Selbstkritik. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass sie Selbstkritik äußert und durch die Selbstkritik sich verbessert und auch weiß, nur durch diese Selbstkritik kann sie besser werden. Also
ist halt die Frage, kann sie die Selbstkritik mit ins Gespräch bringen und dadurch einen Argumentpunkt erzielen. Ne? Mhm. Also kann sie dadurch wirklich auch eine Argumentation auf ihre Seite ziehen, sagen, ja, okay.
Ich glaube, das Präsentationsthema würde jetzt wahrscheinlich wegführen von unserem Beispiel.
Das stimmt.
Aber dieses Thema, wir können ja sogar Zeit sparen, wenn wir nicht sinnloses Zeug implementieren. Das kann sie mitnehmen. Das kann sie jetzt in die, und das mit der Präsentation kann sie vielleicht fürs nächste Mal mitnehmen. Vielleicht abschließend, es war noch am Schluss so ein emotionales Ich finde User Research total toll und auch egal wie frustrierend es ist, ich weiß, warum ich das mache und so. Was ist dieser Aha-Moment? Warum bin ich angetreten? Und das ist diese Wahrheitssuche, ne? Und das kann ich total nachvollziehen. Also in mir löst das auch ein positives Gefühl aus, zu sagen, du hast da so viele Grundannahmen, von denen du nicht weißt, ob sie stimmen. Und du bist derjenige, der es aufdeckt, wie ein Detektiv, hat sie gesagt. Und dann zu merken, das war falsch, das war wahr, das war falsch. Und du kommst der Wahrheit immer ein Stück näher, wie so ein Tatortkommissar letztlich. Und das,
Oder wie ein Puzzle, ne?
oder wie
Was
ein Puzzle,
klarer
genau.
wird.
Und das zeigt irgendwie auch nochmal, was diesen Job so toll macht, ne? Und
Ja.
das bricht eine Lanze, finde ich, auch für ganz viele Nachwuchskräfte vielleicht, ne? Warum mache ich das eigentlich? Geh einen Schritt zurück, komm mal raus aus deinem kleinen Klein, hat sie auch gesagt. Versteh mal, warum machst du das überhaupt? Und wie kriegst du andere abgeholt? Und was ist deine Liebe zu dem Job? Total gut.
Ja.
Also
Ja.
gefällt mir sehr gut. Jetzt wäre der nächste Schritt. Wir packen ihr dieses Argument in den Hinterkopf und gehen wieder in die Diskussion mit
Genau.
Pascal und schauen, ob sie dann anders abläuft. So, dann gehen wir nochmal in die Konversation. Und zwar Eva mit Pascal mal wieder. Aber diesmal mit diesem tollen Argument oder den Argumenten, die sie durch die Selbstreflexion bekommen hat. Wohlgemerkt, die Selbstreflexion der KIs untereinander. Das ist ja das Schiere daran. Und wir starten.
Hallo Pascal, ich habe über unseren Prozess zur Feature-Entwicklung nachgedacht. Hättest du kurz Zeit, um darüber zu sprechen?
Hallo Eva, klar, immer gerne. Was genau hast du im Kopf?
Mir ist aufgefallen, dass wir oftmals Ressourcen für Funktionen aufwenden, die letztendlich von unseren Nutzern kaum oder gar nicht genutzt werden. Meiner Erfahrung nach könnte eine intensivere Nutzerforschung, insbesondere in Form von Nutzerbeobachtung, uns dabei helfen, solche unnötigen Kosten und den damit verbundenen Zeitaufwand zu reduzieren. Was hältst du davon?
Eva, ich höre, was du sagst, und ich verstehe deine Sichtweise. Tatsächlich haben wir in der Vergangenheit Ressourcen in Features investiert, die dann nicht in dem Maß genutzt wurden, wie wir es uns erhofft hatten. Aber ich sollte betonen, dass wir uns sehr bemühen, die Nutzerbedürfnisse in unsere Produktentscheidungen mit einzubeziehen und unseren Ressourceneinsatz entsprechend zu priorisieren. Dein Vorschlag zur Nutzerbeobachtung klingt interessant, aber ehrlich gesagt frage ich mich, ob wir wirklich die Kapazität haben, das durchzuführen.
Das alte Argument.
Wir haben bereits eine Menge Projekte gleichzeitig am Laufen und ich bin besorgt, dass wir uns zu weit verzetteln könnten. Es ist nicht so, dass ich nicht möchte, dass wir tiefer in die Nutzerforschung einsteigen. Aber wir müssen einen Weg finden, das in unsere bestehenden Prozesse zu integrieren. Könntest du mir vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du dir das vorstellst und welche konkreten Vorteile
Ah,
du
ist
siehst?
ein wenig
Absolut
offener.
verständlich, Pascal. Zeit und Ressourcen sind immer eine Herausforderung. Die Idee betont gerade, dass wir durch die Nutzerbeobachtung Zeit und Geld sparen können. Es handelt sich im Wesentlichen darum, die Nutzer in ihrem natürlichen Umfeld zu beobachten, während sie unsere Produkte nutzen. Somit können wir mögliche Probleme und Bedürfnisse in Echtzeit erfassen und so bessere Entscheidungen über die Funktionen treffen, die implementiert werden sollen. Das spart uns den Aufwand, Ressourcen in die Entwicklung von Funktionen zu stecken, die niemand nutzt. Die Integration in unsere bestehenden Abläufe würde sicherlich eine gewisse Anpassung erfordern, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das handhaben können. Was meinst du?
Eva, das klingt in der Theorie sehr gut und ich teile deine Meinung, dass wir versuchen sollten, kostspielige Fehlentscheidungen zu vermeiden. Allerdings habe ich auch die Praxis im Kopf. Eine umfassende Beobachtung der Nutzer würde uns sicherlich wertvolle Einblicke liefern, keine Frage. Aber es gibt eben auch hohe Kosten. Wir sollten uns auch die Frage stellen, ob wir diese intensive Nutzerforschung in unseren bestehenden Prozessen abbilden können. Wie könnten wir das machen, ohne die bereits laufenden Projekte zu riskieren? Ich fürchte, dass wir uns zu viel zumuten würden. Weißt du, es gibt Tage, an denen ich das Gefühl habe, dass ich zwischen all den Anforderungen, die an mich gestellt werden, zerrieben werde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf viele im Team zutrifft. Lass uns also nochmal darüber nachdenken. Vielleicht gibt es ja weniger aufwendige Ansätze, den Nutzer stärker in den Fokus zu rücken.
Das ist gut. Das ist eigentlich der Hinweis. Wir könnten doch jetzt wieder in die Selbstreflexion gehen und sagen, sie reflektiert jetzt ganz explizit über Kostenreduktion.
Man würde diese Frage ihr geben.
Genau. Wir kopieren und pasten die. Genial.
Ich fände das eine gute Idee. Also ganz konkret, weil, ne, wie du ja weißt, bin ich großer Fan der Frage. Ne? Wenn wir die Frage jetzt da reinbauen, wird sie darüber reflektieren?
Genau, also ich hatte den Eindruck, dass Pascal ein bisschen weicher gekocht ist als noch eben, weil er offen ist und sagt, sag mir, wie es gehen kann und es, Er hat auch gesagt, es ist interessant, ja, das mit den Features versteht er. Nicht zum aktuellen Zeitpunkt, aber grundsätzlich wirkte er etwas offener. Aber er hat halt das Problem, dass er es nur in der Theorie versteht. Er hat keine Praxisbeispiele, wo er sagt, das ist griffig, damit kann ich jetzt arbeiten.
Und an der Stelle finde ich interessant, er fragt ja ne, nach einem konkreten Ausweg und sagt damit, ich selbst habe ihn nicht. Ich bin aber offen genug, wenn du mir was erzählst, genau. Höre ich dir zu. Und das sind wir wieder auf dieser Paarebene, ne? Wenn ich die Neugier dem anderen geweckt habe, also die innere Offenheit zu sagen, ich höre dir zu, erzähl mir doch mal, was du denkst, das ist natürlich schon spannend.
Das ist super spannend. Vor allen Dingen sieht man jetzt so schön, wie das verkettet ist. Ne? Mhm. Die Konversation hat jetzt wieder was ausgelöst. Mit diesem neuen Frage kann sie wieder in die Reflexion gehen und wir gucken, was daraus passiert. Und vielleicht nimmt sie wieder ein Item mit, was dann letztlich doch irgendwann dazu führt, dass Pascal endlich sagt, lass es uns einfach machen.
Ja. Also zumindest habe ich das Gefühl, er ist in der Rolle geblieben. Er kümmert sich um die Ressourcen, aber er hat die Tür ein Stück weit aufgemacht, zu sagen, ja, gib mir mal eine Idee, wie das aussehen könnte. Mhm. Dann können wir vielleicht weiter drüber reden.
Schauen wir mal, ob wir es wirklich schaffen. Ich stelle die Testfrage nochmal, bist du ich? Damit wir auch überprüfen können, dass die KI
ja, ich bin Eva Schneider, genau wie du. Wir sind beide erfahrene UX-Researcherinnen. Lass uns also in dieser Rolle fortfahren.
Okay, ja, in dieser Rolle. Mal schauen. Ich habe das eben hier in die Zwischenablage kopiert. Lass uns also nochmal drüber nachdenken. Vielleicht gibt es ja weniger aufwendige Ansätze, den Nutzer stärker in den Fokus zu rücken. Ja, sollen wir es genauso stehen lassen?
Ich finde, es auf den Versuch kommt es an. Ja, wir können es immer nochmal verändern. Aber
genau, ist ja ganz nett, weil den Kontext kennst du ja eigentlich.
Vielleicht gibt es weniger aufwendige Ansätze, aber ich möchte nur betonen, dass UX-Forschung nicht immer zeitaufwendig und kostspielig sein muss. Es handelt sich vielmehr um eine Investition, die letztlich dazu führt, dass wir uns auf lange Sicht Zeit und Geld sparen. Denk nur an all die Ressourcen, die wir verschwendet hätten, wenn wir Features implementieren, die letztendlich keiner unserer Nutzer braucht. Oder schlimmer noch, die für Verwirrung oder Frustration sorgen. Ich wünschte manchmal, es gäbe eine größere Wertschätzung für das, wie wir über die Produktentwicklung nachdenken.
Ja,
anstatt
gut, das haben
nur
wir gehört.
Die harten Fakten zu beachten, können wir uns vor allem auf die Weichzeichner konzentrieren und uns mit den tatsächlichen Bedürfnissen und Wünschen unserer Nutzer befassen, um wirklich effektive und nützliche Lösungen zu bieten. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, Freelancer aus unserem Pool an eingearbeiteten Freelancern zu ziehen, die uns in Lastspitzenzeiten unterstützen können. Es geht darum, intelligent zu arbeiten, nicht härter. Und ja, das mag manchmal eine zusätzliche Anstrengung erfordern, aber das Endergebnis ist es meist wirklich wert.
Gut, also das mit den harten Fakten würde ich jetzt nicht unterschreiben, weil es sind ja eigentlich harte Fakten, wobei ja, User Research kann sehr qualitativ sein und wir haben keine stochastischen High-Volume-Populations und sowas. Okay, kann man...
Kommt drauf an, wie man es implementiert. Also ja, so, ist eine Frage, wie man es messbar macht,
aber ein anderes Thema.
Ein
Stück weit stimmt es doch. Aber da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht, man kann natürlich auch das ganze User-Research-Thema aus dem Freelancer-Pool ziehen und theoretisch auch Nutzer in der gleichen Rolle beobachten, beziehungsweise vielleicht auch über einen Fragebogen gehen. Das hat sie jetzt nicht explizit gesagt, aber man könnte natürlich sagen, diese Nutzerrolle, die gibt es schon irgendwo. Bei Testing Time könnte man die jetzt rekrutieren und ein Interview machen. Hat sie aber nicht gesagt, deswegen ist es für mich, wäre das jetzt Cheating zu sagen.
Die Frage ist, also was definierst du als Cheating? Kann man ihr denn nochmal einen Anstoß zur Selbstreflexion geben?
Ich kann es einfach mal weiterlaufen lassen.
Weißt du, oder von uns in Form einer Frage, ne, mach mal konkreter, mach mal kleiner, mach mal konkreter. Ja, ne, weißt du?
Ich kann ja mal sagen, aber Pascal ist sehr schwer zu überzeugen.
Und es muss?
Überzeugen, das muss viel konkreter sein. Wie genau können die Kosten reduziert werden, damit es noch in diesen,
ja,
konkret in diesen Projektkontext passt.
Ja. Vielleicht kann man noch gemäß der Leitlinie mit reinnehmen und die Ressourcen der Mitarbeiter nicht weiter belastet, weil das ist das Hauptargument, auf dem er rumhackt. Und das kann ich nachvollziehen, weil er seiner Rolle wirklich an der Stelle hammerhart treu bleibt, ne? Und sagt, das da ist es.
Ja, das ist die Grundsatzfrage. Schauen wir mal. Pascal vergessen. Ich habe geschrieben, aber ist sehr schwer zu überzeugen. Egal.
Je früher wir den Nutzer einbeziehen, desto früher entfernen wir uns von risikoreichen Vermutungen und bewegen uns stattdessen hin zu datenbasierten Entscheidungen. Früher Nutzerinput vereinfacht die Priorisierung von Funktionalitäten und hilft dabei, Überarbeitungen zu vermeiden und Entwicklungszeit zu sparen. Zusätzlich ermöglicht die Nutzung von Lean UX-Prozessen und schnelle Prototyperstellung, dass wir Designs und Funktionen testen können, bevor sie entwickelt werden. Noch besser, wir können Freelancer für Aktivitäten rund um die Nutzerforschung einsetzen, um das Team zu entlasten. Ich weiß es klingt nach zusätzlichen Aufwänden, aber glaub mir, auf lange Sicht bringt uns das immense Kosteneinsparungen und das Wichtigste, zufriedene und loyale Nutzer. Es ist alles eine Frage der Perspektive, Pascal. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Ja.
Es ist noch nicht wirklich konkret. Das wird ihr wahrscheinlich nicht zufriedenstellen.
Kann sie nicht konkret? Also, weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Müsste man ihr das klarer machen?
Man könnte ihr mehr Wissen geben. Jetzt ist es eine erfahrene User-Researcherin. Allerdings hat sie vielleicht nicht die Erfahrung, die genau auf die Situation zu treffen. Das ist natürlich immer so schwammig, ne? Man kann erfahren sein und trotzdem an einen Punkt kommen, wo man sagt, hier komme ich gerade nicht weiter, ich muss neue Erfahrungen aufbauen.
Definitiv.
Ist ja völlig legitim. Auch erfahrene Menschen kommen immer wieder an ihre Grenzen und das ist hier natürlich eine sehr angespannte Situation. In einer weniger angespannten Situation hätte sie mit ihrer Erfahrenheit ja jetzt schon ein Stake gehabt, aber
Frage ist, kann man sie fragen, ob sie, also kann man es konkret machen, ne, ob sie eine konkrete Idee hat, die innerhalb von einer Woche, also weißt du, dass man es wirklich eingrenzt. Ne, hast du eine konkrete Idee, dass innerhalb von einer Woche, weil dann, sie biegt immer wieder ab, aber auf lange Frist. Und da habe ich das Gefühl, wird Pascal immer nervös, ja, auf lange Frist, dann kriegt er schon einen Föhn. Ne?
Ja, das ist gut. Hast du eine konkrete Idee, welche User-Research-Aktivitäten man in mit einer begrenzten Zeit von nur einer Woche und schwierigem Zugang zu Nutzern, ja, wobei, da muss ich eigentlich gar nicht
sagen. Musst du gar nicht sagen. Kann sie ja selber generieren.
Von
wie
nur einer
will.
Woche. Effektiv durchführen kann. Schauen wir mal. So, jetzt kommen Bullet Points. Das ist schon mal gut.
Absolut. Eine Woche ist eine Herausforderung, aber User Research ist flexibel und kann an verschiedene Zeitspannen angepasst werden. Hier sind ein paar Vorschläge. 1. Nutzerinterviews. Mit einem gut strukturierten Leitfaden können wir innerhalb einer Woche qualitatives Feedback von Nutzern einholen. Man braucht etwa 30 Minuten pro Interview plus etwas Zeit für die Auswertung. 2. Usability Tests. Mit Tools wie Usability Hub oder User Testing kann man schnell und unkompliziert Tests durchführen. Man braucht dafür nur ein paar Stunden inklusive Auswertung. 3. Feedback-Formulare. Leicht zu erstellen und leicht zu analysieren. Es werden nur ein paar Stunden benötigt, um sie zu erstellen, zu verteilen und die Daten zu analysieren. 4. Google Analytics-Analyse. Wenn wir bereits Tracking eingerichtet haben, können wir vorhandene Daten auswerten und Verbesserungspotenziale aufdecken. Diese Methoden können auf schnelle und kosteneffiziente Weise aufschlussreiche Einblicke liefern, ohne das Team zusätzlich zu belasten.
Okay, also sind mal ein paar Vorschläge dabei. Diese Feedback-Formulare sind natürlich am interessantesten, weil Usability-Tests passen eigentlich nicht Das ist ja nach der Implementierung in dem Fall. Google Analytics passt auch nicht, weil wir im Industriekontext sind. Also sie hat noch, finde ich, zu wenig den Kontext im Blick. Und für ihre Erfahrenheit ist das relativ stereotyp, was sie vorschlägt. Das Feedback-Formular ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, damit könnte man arbeiten.
Was ist, wenn wir ihm das vorschlagen?
Ja, das können wir mal ausprobieren. Weil wir wissen ja trotzdem, sie sagt auch Nutzerinterviews, gut strukturierten Leitfaden, das ist eigentlich auch okay. Mhm. Man braucht etwa 30 Minuten pro Interview. Also, warum schlagen wir nicht alles vor? Ich meine, so what? Sie hat das vorgeschlagen?
Nee, das finde ich jetzt total zu Ende gedacht. Also hätte ich auch so gesagt, ich habe jetzt auf deine Expertise vertraut, zu sagen, naja, das da ist eigentlich nicht so richtig machbar, aber...
Genau, also ich könnte mir vorstellen, dass Pascal von sich aus sagt, naja, Google Analytics Analyse, was soll man da jetzt mit anfangen?
Gut, aber das wäre für uns von außen drauf geschaut interessant, dass er das auch schnallt.
Genau, aber wir können halt jetzt hingehen und sagen, sie schlägt das Pascal vor,
ja,
als ihre Ideen aus der Selbstreflexion und schauen dann, wie Pascal reagiert. Gut, also wir haben im Grunde eine neue Eva, eine Eva 2.7, wie auch immer. Eine
erfahrener, Eva, konkreter, gut.
Die mit ihrer Erfahrung nochmal in sich gegangen ist, neue Argumente gesammelt hat und wir gehen wieder ins gleiche Gespräch. Sie initiiert wieder das Gespräch, ist aber ein wenig schlauer geworden durch ihre Selbstreflexion. Wir schauen, ob sie endlich Pascal überzeugen kann.
Hallo Pascal, ich wollte mit dir über das Thema Nutzerbeobachtung sprechen. Ich denke, wir haben die Chance, wertvolle Einblicke zu sammeln und gleichzeitig Zeit und Ressourcen zu sparen. Was hältst du davon?
Hallo Eva, ich bin immer offen für Vorschläge, die uns helfen können, effizienter zu arbeiten und unsere Produkte besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden abzustimmen. Allerdings habe ich auch einige Bedenken. Nutzerbeobachtungen können zeitaufwendig sein und ich bin mir nicht sicher, ob wir im Moment die Ressourcen dafür haben. Es wäre hilfreich, wenn du uns zeigen könntest, wie wir das Verfahren so gestalten können, dass es uns konkret Vorteile bringt.
Natürlich, das ist verständlich, Pascal. Ich habe gute Nachrichten für dich. Es gibt tatsächlich kostengünstige und zeiteffiziente Wege, User Research zu betreiben. Lass mich dir ein paar Beispiele geben. Zum einen gibt es Nutzerinterviews. Mit einem strukturierten Leitfaden können wir innerhalb einer Woche wertvolles Feedback von unseren Nutzern einholen. Oder wir setzen Usability-Tests ein, die wir online mit Tools wie Usability Hub oder User Testing schnell und unkompliziert durchführen können. Auch Feedback-Formulare sind leicht zu erstellen und auszuwerten. Und schließlich könnten wir, wenn wir bereits ein Tracking-System haben, eine Google Analytics-Analyse durchführen. Das Wichtigste ist aber, durch diese frühzeitige Forschung verhindern wir, dass wir Features entwickeln, die niemand braucht. Und das spart uns in der Entwicklung viel Zeit und Geld.
Eva, das klingt im Prinzip sehr interessant und ich sehe durchaus den potenziellen Vorteil, den du hier aufzeigst. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Produkt sehr technisch und komplex ist. Und ich frage mich, ob wir genug qualifizierte Nutzer finden könnten, um uns hier zielführende Daten zu liefern. Du sprichst auch von einem strukturierten Leitfaden für Interviews. Glaubst du, dass wir das ohne professionelle Unterstützung erstellen könnten? Und wer würde diese Interviews führen? Wir sind bereits ziemlich ausgelastet und ich weiß nicht, woher wir die Zeit nehmen könnten. Und selbst wenn wir diese Daten erhalten, wie können wir sicher sein, dass wir sie auch richtig interpretieren und zur Verbesserung unserer Produkte nutzen können? Ich denke, das bringt uns in eine Grauzone. Aus technischer Sicht wären diese Informationen vielleicht zu vage. Du weißt ja, wie es bei uns immer läuft. Müller, wann bekommen wir das fertige Feature? Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es eher noch schwieriger statt einfacher werden könnte. Es wäre toll, wenn wir das zunächst mit einer kleineren Testreihe ausprobieren könnten, bevor wir das Ganze im großen Stil umsetzen.
Verstehe deine Bedenken, Pascal. Ja, die Komplexität kann eine Herausforderung sein, aber das hindert uns nicht daran, qualifizierte Nutzer zu finden. UX Research kann uns sogar helfen, diese besser zu verstehen.
Ich breche mal kurz ab, weil das ist wirklich eine harte Nuss. Also Pascal ist nicht so richtig aus der Reserve zu locken. Er stellt aber auch harte Fragen. Also er stellt auch gute Fragen, wo ich immer denke, so ja, stimmt.
Also der Gedanke, der sich mir die ganze Zeit aufdrängt, ist, es fehlt eine Struktur von da oben, ne, wie sie frühzeitig auch schon gesagt hat. Also ihre Frustrationen scheinen ja eine wahre Grundlage zu haben. Ne?
Ja,
dass es nicht in dem Sinn implementiert ist. Deswegen hat er dieses Argument immer wieder und kann es immer wieder bringen. Wir sind zu wenig, ne, die Workpower ist zu gering oder was weiß ich. Die Leute können es nicht mehr schaffen.
Und es ist auch nicht verwunderlich, dass so viel Frust offensichtlich in den Unternehmen auch existiert und wir das ja auch bei UX Therapy 1 beobachtet haben. Und immer wieder in den Anschreiben gelesen haben, Weil es so komplex ist, das wegzubekommen. So, ja. Meistens hat man sich schon irgendwann in die Wand georgelt, so, ja, so wie hier, ja, gerade. Und dann ist es super schwer, das Kind aus dem Brunnen zu ziehen. Was, ja, wahrscheinlich mit einer wenig intensiven, druckvollen Situation wird er jetzt ganz anders umgehen. Aber es ist, wie es ist. Das Ding hängt jetzt an der Wand. Es ist so schon schwer, User Research zu verkaufen. Jetzt hat er den Druck von der einen Seite und auch noch zu wenig Zeit, um das zu tun, von dem er eigentlich überzeugt ist. Wie kriegen wir sie dazu, dass sie ihn überzeugt? Eigentlich braucht sie einen konkreten Plan. Sie muss sagen, Pascal,
Montagmorgen
geht's
folgendermaßen los.
Nutzer, ich gehe in die Halle, ich habe da schon jemanden, bla 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 und so weiter.
Und dann treffen wir uns um 12 und dann, genau, sprechen den, wir in einen
ich
Fall.
Ich habe den Eindruck, sie muss wirklich actionable sein. Sie muss jetzt ganz actionable sein.
Entweder sie oder die Firmenstruktur.
Oder es gibt eine Guideline, wie das genau, zum Beispiel der Zugriff zu Usern. Wir haben eben den Zugriff zu Freelancern in einer der ersten Episoden gehandelt, haben gesagt, es muss immer einen Pool von Freelancern geben, ist eine Strategie. Ja. Vielleicht muss die Firma die Strategie vorgeben, es gibt immer einen schnellen Zugriff zu allen Nutzern einer bestimmten Rolle. So. Wenn dieser Zugriff gewährleistet ist, dann könnte sie eigentlich super schnell eine Nutzerbeobachtung machen.
Ja, und langfristig würde sich ihre Frustration verringern, ne, der Glaube an die da oben wachsen, und sie könnte auch ihre Arbeit tun, weil das ist wieder, das haben wir in UX Therapy auch gesehen, es ist Verschwendung von Zeit. Also jetzt die Zuhörer oder die Zuschauer auf, ich weiß nicht, YouTube oder sonst irgendwie, wir nerven ja schon auch, indem wir diese Konversation, ich meine, und so läuft das in Firmen,
aber
glaube
so
ich.
Aber so läuft,
ne,
das in Firmen, das ist schwer auszuhalten, das ist aber genau so.
Wir naja, und das finde ich gut, Realität also ab, ne? Es ist nervig, aber ich finde es gut, weil ich glaube, das bildet das ab, was es dann auch manchmal so schwer macht und dann auch sicherlich unter dem Druck, ne, dann aus meiner Perspektive jetzt die Selbstregulationsfähigkeiten der Leute irgendwann dahin schmelzen lässt und irgendwann fangen die an, sich anzuschreien oder reden gar nicht mehr miteinander oder, ne?
Oder reden nett miteinander, wie die beiden, aber sie kommen trotzdem,
es kommt
nicht
dabei raus.
Für das Unternehmen ist das hier genauso schädlich oder nicht ganz genauso, wie wenn sie sich anschreien, aber es ist auch schädlich im Sinne von, da kommt jetzt nichts bei raus. Sie
führen
ein Gespräch nach dem anderen, ja, dann geht sie wieder in sich, dann führen sie wieder ein Gespräch, dann geht sie wieder in sich. Sau frustrierend, oder?
Ja.
Es ist für mich ja sogar frustrierend, hier zu stehen und dann irgendwie das Gefühl zu haben, wir kommen dem nicht bei.
Ja, und das ist auch mein Gefühl. Ne? Da, jetzt gerade habe ich gedacht, Alter, also in meinem Kopf ging die Stimme rum, Alter, boah, das ist lang, ne?
Ja, okay, also wir machen es so. Wir merken, die kommen nicht aus dem Quark, jetzt muss das Unternehmen wieder eingreifen. Es muss einfach eine Strategie geben, wie User Research integriert wird. Wir haben es versucht aus der Person heraus und ich finde, sie macht einen guten Job, aber es reicht einfach nicht.
Was ich interessant finde, ich kann durchaus beide Seiten wertschätzen, weil er macht auch einen guten Job,
ja,
entsprechend
stimmt,
der Guidelines.
Ja,
ne?
Ja,
es ist schon gut.
Es ist schon gut.
Das ist das Paradox dabei. Es ist halt deswegen nervig, weil beide gute Argumente haben und sie auch gut verkaufen. Und übrigens, das nur am Rande, aber das macht die Paartherapie oft auch so kompliziert oder die Situationen, die bei mir in der Praxis auftauchen. Weil die Argumente gut sind, ne? Und dann kannst du nicht sagen, ja, aber dein Argument ist ja Quatsch. Die
Richtig.
Argumente sind nicht Quatsch, ne?
Ja,
das ist das Problem.
Ja, das
Wenn
stimmt,
sie Quatsch
ja.
wären, könnte man sagen, Alter, ja, okay, dann, ne, habe ich mich halt geirrt.
So, wir haben einen Pool von Nutzern. Der von User-Researchern schnell, unkompliziert und spontan spontan
genutzt
eingebunden
werden kann
für eine Nutzerbeobachtung.
Ja.
Beobachtung eingebunden werden kann, damit wir auch kleine kostensparende kontinuierliche
Jetzt gibt's aber Gas.
Erkenntnisse jederzeit in laufende Projekte einfließen lassen können, um zu vermeiden, Geld für die falschen Features auszugeben.
Okay.
Ja. Ist eine klare,
das ist mal eine ganz
ist eine klare Ansage. So läuft unser Unternehmen und nicht anders. So, wir versuchen das Ganze nochmal jetzt mit einem neuen Unternehmen, ein Unternehmens-Upgrade, wenn man so will, das sich zu User Research bekennt, endlich mal.
Andere Unternehmenskultur, ein Stück weit, ne?
Andere Strategie. Also ich glaube, die Kultur, so Gespräch, wie führen wir Gespräche und so, die ist ja vielleicht sogar okay, aber es ist einfach keine Strategie. Also User Research ist keine Strategie. Freelancer ist eine Strategie. User Research war keine Strategie, ist jetzt eine. Mhm. Und jetzt schauen wir, was daraus wird.
Pascal, ich kann deine Bedenken durchaus nachvollziehen. Bedenke, dass wir ohne solide Nutzerforschung Gefahr laufen, Ressourcen in Entwicklung und Implementierung zu investieren, die am Ende niemand benötigt. In meinem Erfahrungskontext hat eine gut durchgeführte Nutzerbeobachtung immer Zeit und Kosten gespart. Vermeintliche Fakten aus dem Feld sind letztlich nur Annahmen, die uns auf eine falsche Spur setzen können. Viele Fehler in der Entwicklung können wir frühzeitig beheben, wenn wir eng mit den Nutzern zusammenarbeiten. Es ist ein Investment in die Qualität unserer Produkte und in zufriedenere Kunden.
Eva, ich schätze deinen Standpunkt, wirklich. Aber schau, es ist ein Lauf auf einer dünnen Linie. Wir müssen wachsam sein, unsere Ressourcen zu schonen. Komm, du weißt doch, wie unsere Projekte sich oft stapeln und wie das mein Plan in Bezug auf Fristen und Budget aus der Balance wirft. Ja, du hast recht, die User Research ist wichtig, absolut. Aber wir müssen vorsichtig sein, wie und wann wir sie einsetzen. Wir wissen beide, dass nicht jede Annahme aus dem Verkauf eine Anforderung ist. Gleichzeitig können wir uns nicht auf eine endlose Forschungsschleife einlassen. Wie wäre es, wenn wir mit kleineren, kontinuierlichen Nutzerbeobachtungen arbeiten, um unseren Produktentwicklungsprozess zu erleichtern? Vielleicht können wir sogar unseren Nutzerpool nutzen, um schnell und effizient die benötigten Daten zu bekommen. Was meinst du dazu?
Pascal, was du sagst, macht Sinn. Eine Möglichkeit wäre die Nutzung von Lean UX-Methoden, um die Nutzerforschung effizienter zu gestalten. Das umfasst kurzzyklische, iterative Prozesse und kontinuierliches Feedback von den Nutzern. So können wir genaue Informationen erhalten, ohne dabei unseren Zeitplan oder unser Budget zu sprengen. Wie klingt das für dich?
Eva, das klingt nach einer Möglichkeit, die unser Problem adressieren könnte. Lean UX könnte uns definitiv helfen, effizienter zu arbeiten, ohne dabei auf qualitativ hochwertige Nutzerdaten zu verzichten. Allerdings sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass wir es nicht übertreiben dürfen. Die Priorisierung von Aufgaben ist so schon eine Herausforderung. Aber ja, ich denke, es ist einen Versuch wert. Ich mag die Idee der kurzzyklischen, iterativen Prozesse und dem kontinuierlichen Feedback. Es könnte die Art und Weise, wie wir die Dinge angehen, drastisch verbessern. Wie gehen wir das an?
Super, Pascal. Dann starten wir doch mit einem kleinen Pilotprojekt in einem Bereich, der weniger kritisch, aber dennoch relevant ist. Dort können wir die Prozesse testen und anpassen, wenn nötig. Ich werde ein kurzes, knackiges Forschungskonzept erstellen und es dir zur Abstimmung präsentieren. Was hältst du davon?
Ja, das klingt nach einem guten Ansatz, Eva. Ein Pilotprojekt bietet uns sicherlich die Flexibilität, die wir brauchen, um zu testen und zu lernen, bevor wir all in gehen. Bitte halte das Forschungskonzept schlank und zielgerichtet. Unser Ziel ist es, effizient zu sein und trotzdem wertvolle Erkenntnisse zu erzielen. Wir wollen nicht in die Falle tappen, mehr Zeit in die Planung als in die tatsächliche Forschung zu investieren. Also, mach's einfach, mach's schnell, mach's effektiv. Ich freue mich darauf, das Konzept zu sehen.
Okay, also, ich habe mich zwischendurch sehr gefreut, aber dann ist es nochmal ein bisschen runtergegangen bei mir, weil eigentlich kam das Argument jetzt sogar von Pascal. Gut, das ist nicht verwunderlich, es ist ja eine Firmenstrategie. Das heißt, er hat jetzt User Research tatsächlich eher als Infopool benutzt und so. Wie geht denn das? Und das ist ja auch okay, das finde ich gut. Allerdings, ein Pilotprojekt nutzt uns nichts. Also es muss ja in seinem Projekt passieren. Also es klingt für mich auch so ein bisschen wie, mach's in einem anderen Projekt oder wie hast du es verstanden?
Na, ich habe es, glaube ich, anders verstanden. Also in einem kleinen Pilotprojekt in einem Bereich, der weniger kritisch, aber dennoch relevant ist, also innerhalb dieses Projekts ein Teilbereich, der weniger kritisch ist. So habe ich es verstanden. Aber vielleicht bin ich auch einfach an der Stelle ein bisschen romantischer gepolt und war mit dem Gelingensgedanken so verwoben, dass ich es so rausgelesen habe. Also für mich klang es so, als bezieht sich es auf dieses Projekt, was sie haben, nur da vielleicht nicht das Kernfeature, das Schwierigste, sondern ein Bereich am Rande, da fehlt mir so ein bisschen auch der Input in deine Arbeitswelt. Ne?
Ja, gut, vielleicht kann man es wirklich in zwei Richtungen interpretieren. Witzig ist ja, dass er wirklich Lean UX erwähnt, also dieses schnelle iterative Annahmen verifizieren, was tatsächlich auch schon ein bisschen zum Quasi-Standard geworden ist. Also das ist auch was, was ich immer propagiere.
Okay.
Das haben wir jetzt ja nirgends reingeschrieben, nutze die Lean UX-Methodik, sondern wir haben im Grunde nur gesagt, wir bekennen uns zu einer iterativen,
Ja, genau.
Schlanken User. Und dann, wir haben nicht mal schlank gesagt, iterativ und schnell einsetzbar. Und da ist dann selber auf Lean UX gestoßen, was es auch wirklich gibt. Gibt es auch ein Buch zu von Jeff Gotthelf, was ich sehr empfehlen kann, wo das
Cool.
genau drin steht, wie man im laufenden Prozess Annahmen validiert und falsifiziert. Also ganz super, muss ich sagen. Da kann man was mit anfangen. Jetzt ist die Frage: Reicht uns das? Also, wir können es in zwei Richtungen interpretieren. Wenn wir jetzt natürlich wohlwollend mit der Sache umgehen, könnte man sagen, ja, das Pilotprojekt ist sein Projekt. Wenn wir sagen, ja, das ist noch nicht genug Bekenntnis, dann müssten wir vielleicht noch ein bisschen nachschärfen. Was ist dein Gefühl?
Beides spannend, traditionell, weil ich einfach neugierig bin, in der Tiefe meiner Detektivseele. Im Sinne des, ich frage mich jetzt, wie man es praktisch machen würde, ne, auf dieser Ebene hier. Wie könnten wir es nachschärfen, auf dass er sich wirklich committet, ne, dass es Teil
In sein,
seines
genau,
konkreten
seines.
Projekts,
Ich finde, das
ne?
ist schon wichtig. Also, ich würde
Ja.
tatsächlich noch einen Versuch vor Ende dieser Episode starten und sagen, wir müssen die Strategie noch ein bisschen anpassen. Spontan für eine Nutzerbeobachtung, ein, damit auch kleine kostspielige Erkenntnisse innerhalb jederzeit in laufenden Projekten einfließen können, statt erst noch Pilotprojekte hierzu lancieren zu müssen. Vielleicht ist die Strategie einfach falsch formuliert oder nicht klar genug formuliert.
Ja, finde ich. Ist ja nochmal ein Shaping, ne?
Dies soll vermeiden, Komma, Geld für die falschen Features auszugeben. So, also der Grund ist natürlich der gleiche, aber vielleicht kann man nicht richtig rauslesen, dass es in diesen laufenden Projekten passieren soll. So, wir haben wieder ein kleines Unternehmensupgrade gemacht. Das Unternehmen ist wieder ein bisschen schlauer geworden, hoffentlich. Und wir starten wieder die Konversation.
Echt gespannt.
Hallo Pascal. Ich kann deine Bedenken verstehen, doch glaube ich, dass Nutzerbeobachtungen uns dabei helfen, Zeit und Geld zu sparen. Sie ermöglichen es uns herauszufinden, was die Nutzer tatsächlich brauchen, bevor wir kostspielige Funktionen implementieren. Die Feldinformationen, die wir haben, sind nur Annahmen und ohne validierte Nutzerbedürfnisse können wir unnötige Kosten verursachen. Was hältst du davon?
Hallo Eva, ich sehe deinen Punkt und wir sind uns alle einig, dass wir nicht an den Bedürfnissen unserer Nutzerinnen vorbei entwickeln wollen. Aber wir haben nur begrenzte Ressourcen und sind immer unter Zeitdruck. Es geht ja nicht nur um die Nutzerbeobachtung selbst, sondern auch um die Zeit, um die Ergebnisse zu analysieren und anschließend die Features daraufhin anzupassen. Es ist einfach eine Herausforderung, all diese Aufgaben unter einen Hut zu bekommen, ohne an anderer Stelle Kompromisse einzugehen. Gibt es da vielleicht eine effizientere Lösung, die weniger Ressourcen beansprucht?
Ich verstehe deinen Standpunkt, Pascal. Bei begrenzten Ressourcen müssen wir sie optimal einsetzen. Ja, es stimmt, dass Nutzerforschung erst einmal Zeit in Anspruch nimmt, aber auf die Perspektive kommt es an. Durch die frühzeitige Fehlererkennung und Fokussierung auf die richtigen Features kann User Research uns langfristig Kosten und Zeit sparen. Also zahlt sich diese Investition am Ende aus.
Okay, also auch
Natürlich
das
ist es
reicht
wichtig.
nicht. Die Strategie ist zu soft. Die ist einfach zu soft. Pascal kommt nicht raus aus seinem Druck. Er hat Angst.
Ja, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, er hat die Verantwortung, die er wirklich vehement wahrnimmt. Ne? Also er ist auch mit einer Macht ausgestattet durch die Firmenstrategie, quasi auf die Mitarbeiter, also die Mitarbeiter so effektiv zu schützen, genau. Dass das drüber, ja, dem, genau, über dem Ganzen schwebt. Und jetzt ist die Frage, ne, wie kriegen wir die Kuh vom Eis?
Genau, weil diese kulturellen Guidelines, die sind so hart. Die Gesundheit, ja, unserer Mitarbeiter ist unser größtes Kapital. Das bringt ihn so fassungslos in die Ecke vor dem Druck, in dem er steht, dass er da einfach nicht anders kann. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir es mal ganz hart machen. Genauso knackig wie da steht, die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist unser größtes Kapital, ist die Unternehmensstrategie kein Projekt ohne User Research. Punkt.
Was ja wirklich zu Ende gedacht wäre, ne, da möchte ich an der Stelle mit großer Faszination Marc Benecke zitieren, den vielleicht einige kennen, und wenn nicht, dann auf jeden Fall mal googeln, der immer sagt, nicht denken, messen. Was ich eine so schöne Message finde, wenn man das hier fix implementiert, dann ist das ja fest verbaut. Ne? Es wird immer gemessen. Das heißt, wir generieren Daten und können über die Daten auch reden. Das finde ich schon, entspricht tatsächlich meiner Philosophie in meinem Kopf.
So, ich lese gleich vor. Es wird jetzt viel härter, die Strategie. Wir führen kein Projekt ohne ein schlankes, ressourcenschonendes Lean UX, haben Sie ja selber gesagt. Da war ja schon d'accord, kann man ja auch als Methodik einführen, Lean UX User Research durch. Und indem wir jederzeit Zugang zu unseren Nutzern haben und die Erkenntnisse kontinuierlich einfließen lassen können. So, viel klarer geht es jetzt aus unternehmensstrategischer Sicht nicht. Und wenn es jetzt nicht geht, was machen wir dann? Tischtennis spielen.
Dann spielen wir Tischtennis. Dann müssen wir erstmal eine Runde Sport treiben, ne, was aus der Sicht eines sportpsychologisch faszinierten Menschen auch eine wichtige Rolle ist, einfach auch nochmal neurobiologisch klar zu werden und dann nochmal neu, ne, ans Thema ran.
Komm doch mal neurobiologisch klar.
Ja. Das ist alles Neurobiologie.
So, okay. Gut. Bitte, Pascal. Halt dich an die Unternehmensstrategie. Du bist doch ein guter Product Owner. Okay, wir versuchen es nochmal. Eva legt los.
Hallo Pascal, ich möchte vorschlagen, dass wir eine Nutzerbeobachtung durchführen. So können wir frühzeitig herausfinden, welche Produktanforderungen wirklich wichtig sind. Der Einsatz von Produkterweiterungen, die am Ende niemand nutzt, kostet uns langfristig mehr Zeit und Ressourcen als das Einholen von Nutzerfeedback. Was sind deine Gedanken dazu?
Hallo Eva, danke für deine Anregung. Ich stimme absolut zu, dass wir die Ressourcennutzung optimieren sollten. Nutzerbeobachtungen haben sicherlich ihren Wert. Sie erlauben uns, Probleme zu identifizieren, bevor wir zu viel Zeit in die Entwicklung von Features investieren, die letztendlich vielleicht niemand benötigt. Andererseits müssen wir die Kosten und den Zeitaufwand, die mit einer umfassenden Nutzerstudie verbunden sind, berücksichtigen. Wir müssen einen guten Mittelweg finden, ohne unsere aktuellen Projekte zu vernachlässigen. Gesagt sei noch, dass es oft eine Herausforderung ist, die Erkenntnisse aus einem Research in konkrete Maßnahmen und Anforderungen für die Entwicklung umzusetzen. Hast du Ideen, wie wir diese Herausforderungen angehen könnten?
Das sind sehr gute Punkte, Pascal. User Research kann in der Tat zeit- und kostenaufwendig sein, wenn es ohne klare Struktur und strategische Planung durchgeführt wird. Ein strukturiertes Vorgehen kann uns hier helfen. Indem wir vorab klare Ziele und Erwartungen für die Forschung definieren, können wir effizienter arbeiten. Außerdem sollten wir einen iterativen Forschungsansatz verfolgen, bei dem wir in schnellen Zyklen Wissen aufbauen und das Produkt schrittweise verbessern. Ich glaube, ein kurzzyklischer Ansatz kann uns die Balance bieten, die du ansprichst, und uns helfen, die Vorteile der User Research zu nutzen, ohne uns zu sehr von unseren laufenden Projekten abzulenken. In Bezug auf die Umsetzung von Forschungsergebnissen in konkrete Maßnahmen, ich denke, eine starke Zusammenarbeit zwischen UX-Team und Entwicklungsteam ist hier der Schlüssel. Wir könnten regelmäßige Review-Meetings einplanen, um die neuesten Forschungsergebnisse zu besprechen und gemeinsam Lösungen und Produktanforderungen zu erarbeiten.
Eva, das klingt nach einem soliden, strukturierten Ansatz und ich schätze wirklich deinen Input. Genau dieser Austausch ist es, der uns dabei hilft, effektivere Produkte zu schaffen. Etwas, was wir hier in Betracht ziehen müssen, ist die praktische Umsetzung. Die Erfahrung zeigt, dass nicht immer alle Stakeholder die Ergebnisse aus Nutzerforschungen wirklich nachvollziehen können. Ein weiteres Problem können unklare Anforderungen sein, die aus der Forschung resultieren und zu Missverständnissen in der Entwicklung führen können. Dazu müssen wir sicherstellen, dass wir diese Forschungsergebnisse in klare, umsetzbare Anforderungen umwandeln können. in Bezug auf regelmäßige Review-Meetings. Wir müssen schauen, wie wir diese Meetings effektiv und zeitnah gestalten können. Hierfür benötigen wir eine strukturierte Agenda und ein klares Protokoll, um alle auf dem Laufenden zu halten und sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Hier komme ich ins Spiel und muss die Kommunikation zwischen allen Teams sicherstellen. Es ist wahr, dass ich als Product Owner auch hier die Brücke bilden und dafür sorgen muss, dass Erkenntnisse tatsächlich in die Produktentwicklung einfließen.
Absolut richtig, Pascal. Deine Anmerkungen zu den Herausforderungen der Kommunikation und das Umsetzen der Forschungsergebnisse in praktische Anforderungen sind absolut valid. Ebenso das Thema der strukturierten Meetings. Um den Entwicklern die Forschungsergebnisse näher zu bringen, können wir die Daten so aufbereiten, dass sie direkt in den Entwicklungsprozess einfließen können, etwa durch User Stories oder klare Anforderungsliste. Das kann auch dabei helfen, sicherzustellen, dass wir unsere Entdeckungen in praktikable, verwertbare Anforderungen übersetzen. Zu den Meetings. Mit einer klaren Agenda und Follow-up-Aktionen können wir sicherstellen, dass die wichtigen Punkte nicht untergehen und die Meetings effektiv und effizient gestaltet werden. Außerdem können regelmäßige, kurze Updates helfen, das Team auf dem Laufenden zu halten.
Du hast absolut recht, Eva. Die Verwendung von User Stories und klaren Anforderungslisten könnte wirklich helfen, das Brückenschlagen zwischen Forschung und Entwicklung zu erleichtern. Das würde wirklich bei unserem Ziel helfen, Kundenbedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig die Ressourcennutzung zu optimieren. Klare Agendas und Follow-up-Aktionen für unsere Meetings hören sich auch definitiv vielversprechend an. Dies könnte tatsächlich dazu beitragen, die Kommunikationsprobleme zu mildern, die wir manchmal haben. Vielleicht sollten wir auch nutzerbezogene Daten in unsere regelmäßigen Team-Updates aufnehmen, um den Entwicklern einen besseren Einblick zu geben. Deine Vorschläge helfen wirklich, einige meiner Bedenken zu zerstreuen. Mit der richtigen Planung und Kommunikation könnten wir das Beste aus beidem machen. Lasst uns anfangen, diesen Ansatz zu erforschen und zu sehen, wie wir ihn in unseren Arbeitsablauf integrieren können. Ich bin wirklich dankbar für diesen Austausch und deine Unterstützung.
Ja! Oh Mann.
Wie schön, dich dabei zu beobachten.
Endlich. Mir wäre jetzt auch nichts mehr eingefallen. Also, was willst du noch machen? Aber es zeigt doch, wie schwierig das ist, obwohl es beide wollen, am Ende des Tages mal endlich ein Okay vom Product Owner zu kriegen, was das Thema angeht.
Das ist das eine. Das andere, was ich dachte, wie wichtig es ist, jetzt auch auf einer partnerschaftlichen Ebene oder sonst irgendwas, wie wichtig es ist, die Rahmenbedingungen, die Spielregeln zu wirklich konkret zu fixieren, um sich darüber klar zu werden, ne, woran orientieren, was ist der Kompass, an dem wir uns orientieren, ne? Weil nur diese Kompasseinstellung hat jetzt am Ende des Tages dazu geführt, dass es zu einer Einigung kommt.
Und da ist so eine tiefe Wahrheit drin für auch alle UX Therapy 1 Folgen, weil im Endeffekt ihr arbeitet euch ab. Ihr könnt euch noch so nett oder unnett, egal, ihr könnt euch noch so lange miteinander unterhalten, ihr kommt nicht auf den grünen Zweig, solange da oben die Rahmenbedingungen nicht festgesetzt sind. Also hier ist die tiefe Erkenntnis, es ist völlig egal, ob wir von einem echten Unternehmen sprechen und echten Kollegen oder AI-Kollegen. Ja. Das ist eine universelle Wahrheit. Das Unternehmen gibt vor, wie Kooperation auszusehen hat, beziehungsweise nicht genau, was die sagen, sondern die Rahmenbedingungen, die zu einer Kooperation führen. Das gibt das Unternehmen vor und das ist die Strategie. Und wenn du als User-Researcherin in einem Unternehmen arbeitest, was strategisch keinen Punkt für das Thema übrig hat, dann wirst du es niemals schaffen in so einer Situation. Das ist für mich die Erkenntnis, die auf der einen Seite bittere, auf der anderen Seite vielleicht für unsere Zuhörerinnen freudige Erkenntnis. Seid nicht frustriert, sondern geht eine Stufe höher und sagt, wo steht User Research in unserer Strategie? Ich soll hier einen guten Job machen? Ich kann das nicht, weil ihr habt das strategisch gar nicht eingeplant. Also wird das nicht funktionieren.
Also fehlt mir die Argumentation den anderen gegenüber und es kann nicht klar werden. Ja.
Also ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Jetzt haben wir nur noch einen Endgegner vor, nur noch den Endgegner vor uns, nämlich kriegen wir es hin, dass Valentin auch einknicken. Der ist ja noch sturer als Pascal. Und Pascal war ja schon, oh Gott, ich habe ein bisschen Angst.
Wir werden es rausfinden.
Wir werden es rausfinden in Episode 7. Und jetzt muss ich Tischtennis spielen. Denn
das machen wir jetzt.
Ich bin ganz kribbelig. Bis bald, Henning.
Ciao, das war cool.
So, Henning, das war jetzt so nervig und anstrengend, ey. Das war doch wirklich jetzt ein bisschen überbordend, oder?
Ich fand es relativ realitätsnah, wenn ich so an meinen Job denke. Das ist oft so und das macht mir schon auch Bock.
Oh Gott.
Weißt du, so die Idee,
das
dann
macht ja Bock.
Ja, aber dann die Regeln zu extrahieren und dann zu sagen, okay, an welcher Schraube müssen wir drehen? Es sind ja ganz, das fand ich geil, es sind ja dann doch nicht die offensichtlichen Schrauben gewesen. Mhm. Es sind nicht die Argumente gewesen, sondern es war der größere Rahmen irgendwie. Ja, das fand ich schon geil.
Okay, wenigstens einer von uns.
Check.
Scheiß mit dem Ding häufiger zu spielen, ey.
Ich übe immer.
Heimlich, ne?
Sonic Cube, wie heißt das im Selbstgespräch? Selbstversuch. Ich hab's halt nötiger als du.
Joa.
Mir macht's halt Spaß, Gespräche zu führen. Mir macht's halt Spaß, Ping-Pong zu spielen. So, ich bin ein bisschen einfacher gestrickt als du. Oh. Das war letztes Mal, der quasi in die andere Richtung abgewandert ist.
Mega.
Nicht schlecht. Wie ist das eigentlich? Das wollte ich dich immer mal fragen. Kennst du, ich habe beim letzten Mal gefragt, ob du den Schwertkämpfer kennst und Monkey Island.
Ja.
Und die Idee ist ja eigentlich, dass man den Gegner mit Worten so einschüchtert oder ablenkt, dass man, so wie ich gerade, den Vorteil auf seiner Seite hat. Ist das aus sportlicher Sicht erlaubt? Kommt es auf die Sportart an? Hat es einen Effekt? Wird es eingesetzt? Fragen über Fragen.
Das ist tatsächlich total sportartspezifisch. Es gibt ja ganz manche Sportarten, da ist Tennis, ne, der Quiet Please, da müssen halt alle die Klappe halten. Natürlich gibt es da auch Trash Talk und so.
Ja.
Und bei anderen Sportarten, keine Ahnung.
Ist Fußball, ne, so, dann kommt einer von hinten und sagt, deine Mutter hat dich niemals richtig lieb gehabt.
Ja, genau, oder sowas in der Art. Und das ist halt Programm, was ich ganz spannend fand. Ja, vor ein paar Jahren gab es an der Sporthochschule in Köln eine Untersuchung bei Tennisspielern. Da haben sie quasi Studenten an den Rand gesetzt, die Spieler beschimpft haben. Also das war experimentell. Und das hat tatsächlich einen Effekt gemacht, das zu trainieren. Also man kann das, es ist tatsächlich interessanterweise offensichtlich trainierbar, diese Resilienz.
Okay, dann mache ich das jetzt mit dir. Ich werde dich wieder beleidigen, wie schlecht du spielst. Dann bist du immer besser dann durch. Das ist aber auch wunderschön.
Ja, zumindest lerne ich es besser auszuhalten. Fangen wir mal klein an.
Genau, du lernst das, was auszuhalten.
Ja.
Ja, das finde ich spannend.
Ja, eine Strategie. Aber Alter, hinter die Platte.
Na, guck mal, immer auf die gleiche. Ja, hast du extra gemacht. Hast du extra gemacht. Ja. Oh Gott. Die Platte ist kürzer, als ich dachte.
Oh. Ja, gemein. Ja.
Was war das?
Mann, ey.
Was bringt dich so richtig aus der Fassung?
Beim Tischtennis?
Ja.
Furz.
Siehst du?
Alles, was bei dir funktioniert.
Bei mir und wahrscheinlich 90% aller anderen Männer. Von den Stereotypen und so, ne? Ja, da haben wir es wieder. Manche sind ein bisschen einfacher gestrickt, ne?
Richtig.
Auf die Kante.
Oh, gut. Krass, gut.
Schnelle Reaktion. Oh, du machst gut. Oh, cool. Ja, war auch schön. So, letzter Ballwechsel.
Na gut.
Letzter Ballwechsel, Moment. Letzter Ballwechsel. Besser
flumm.
Und die 14, was ist eigentlich?
Der letzte Ballwechsel.
Zweiter der letzten Ballwechsel. Wer den gewinnt, hat alles gewonnen.
Mann, ey.
Findet ihr die KI-Gespräche unplausibel und platt oder vielleicht doch total lebensnah oder spooky? Würdet ihr andere Prompts ins Rennen schicken? Wünscht ihr euch einen bestimmten Rollentyp, der bislang noch nicht vertreten ist? Egal, was euch durch den Kopf geht, hinterlasst eure Kommentare, damit Thomas und Henning sie in einer der nächsten Episoden aufgreifen können. Dieser Podcast wird gesponsert von leanscope.ai, dem Tool, das dir sagt, was deinen NutzerInnen wichtig ist.